Ich grüße euch alle ganz herzlich. Lacho Divis, mein Tata kennt ihr ja so ein bisschen, den Rallye, den kennt ihr ja. Und vielleicht der ein oder andere, habe ich eben schon gehört, kennt mich. Ich kenne wenige von euch, aber schön euch kennenzulernen, mit ganzem Herzen. Große Freude, euch alle hier zu sehen. Und vor allen Dingen, dass wir in einer Sache verbunden sind, und zwar, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Das ist nicht nur, weil wir eine Familie, weil wir auch Sinti sind, sondern es gibt eine ewige Familie, eine Verbundenheit aus verschiedenen Menschen, die den Herrn Jesus lieb gewonnen hat und in dieser Gemeinde dort zusammenkommt. Immer wenn ich von anderen Gemeinden eingeladen werde, habe ich immer so dieses Problem, ich frage mich, was könnte ich den Menschen mitgeben, was kann ich ihnen predigen? Und dann ermahnt mich Gott und sagt, predige doch das Wort. Und trotzdem gab es ein Thema, über das ich selber häufiger nachgedacht habe und ich muss es mir manchmal selber immer wieder neu geben, ist die Frage danach, ob wir als Christen, wenn wir den Herrn Jesus wirklich kennen, ob ich bereit bin, mit dem Herrn Jesus meinen Weg zu gehen. Das ist die eine Seite. Und wenn ich den Weg mit dem Herrn Jesus gehe, ob ich dann auch den Weg gegen die Sünde angehe. Bin ich jemand, der wirklich gegen die Sünde ankämpft? Und ich kann euch sagen, die Bibel ist voll davon. Es gibt unglaublich viele Dinge, wo es in der Bibel heißt, tötet eure Glieder. Und dann werden ganz, ganz viele unterschiedliche Sünden benannt. Das schreibt uns Paulus unter anderem in seinen Briefen. Wir wissen, dass Jesus uns immer wieder dazu auffordert. Ich habe heute einen Text rausgesucht aus Römer 7, die Verse 14 bis 25 und den würde ich gerne im Vorwege, würde ich den gerne mit euch einmal lesen. Aber bevor ich damit anfange, wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich noch einmal ins Gebet mit euch vorgehen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir sind abhängig von dir. Wir können nichts aus uns heraus Gutes tun, Herr, es sei denn, es ist uns von dir gegeben, Herr. Ich möchte dich jetzt darum bitten, Herr Jesus, dass wir auf dein Wort hören. Und ich bitte dich auch immer wieder darum, dass nicht ich spreche, Herr. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass du durch mich hindurch sprichst, Herr. Mögest du uns heute offene Herzen geben. Mögest du uns das geben, Herr, damit wir neu erbaut werden für die kommende Woche, Herr. Dass wir weiterhin lernen wollen, so zu werden, wie du es bist, Jesus Christus. Es gibt nichts Größeres, keinen größeren Schatz auf dieser Welt, als dich zu kennen, Herr. Und ich möchte dich wirklich in Demut darum bitten. Bitte rüst uns jetzt alle aus, nach dem, wie du es bestimmt hast. Denn dir alleine, mein Herr und Heiland, sei Lobpreis, Dank und Anbetung dafür. Und so erbitte ich all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Wenn ihr wollt, schlagt gerne mit mir auf Römer 7 und dann die Verse 14 bis 25. Ich lese aus einer Schlachterübersetzung vor. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung des Gesetzes Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Vielleicht magst du nach diesem Text, das ging mir damals auch so, nach diesem Text denken, was habe ich hier eigentlich gerade gelesen? So viele unterschiedliche Wörter und man fragt sich, macht das alles Sinn? Das widerspricht sich irgendwo, das kann doch so nicht sein. Aber wir versuchen das mal wirklich Stück für Stück nach und nach mal aufzudröseln. Wisst ihr, wenn ich Christen kennenlerne, und ich meine damit wirklich, wenn ich eine intensivere Beziehung zu einem Christen führe, dann fangen wir immer davon erstmal an, dass wir sagen, wer ist der Herr Jesus für mich? Und dann kommt ganz häufig, das ist mein Herr und Heiland, das ist derjenige, der mich errettet hat, das ist derjenige, der mich erlöst hat. Das ist die Freude meines Lebens. Aber wenn ich die Menschen dann tiefer kennenlerne, und so ist es manchmal auch, wenn ihr mich vielleicht tiefer kennenlernt, dann erzähle ich vielleicht etwas, dass da auch Sünde in meinem Leben sein kann. Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, das behindert mich in meiner Nachfolge dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Meistens fängt das erst ein bisschen allgemein an, man tastet sich immer so ein bisschen heran. Und wenn man dann merkt, da ist jemand, der versteht mich und der möchte mir helfen, die Lasten zu tragen, so wie es Galater 6,2 sagt, dann vertraue ich mich dem auch vielleicht ein bisschen mehr an. Und wisst ihr, wenn ihr sowas hier in dieser Gemeinde habt, dann helft einander. Helft einander, diesen Weg zu gehen. Wenn du heute in dich gehst, dann wirst du ganz sicher, wirst du merken, wenn du ein Christ bist, das ist immer natürlich die Voraussetzung, dass du einen Kampf gegen die Sünde kämpfst. Und wenn du es nicht tun würdest, dann würde ich dich hinterfragen, ob du wirklich ein Christ bist. Weil es kann einfach nicht normal sein, wenn Gott selbst durch den Heiligen Geist in dir wohnt, kann das nicht normal sein, wenn du sagst, oh, ich kann mein Leben so weiterführen, wie ich es immer führe. Etwas wird sich in seinem Leben verändern, wenn du den Heiligen Geist in dir trägst. Und dann wirst du merken, keine Ahnung, schaltest den Fernseher ein, merkst, dann läuft wirklich nur noch Quatsch im Fernsehen. Und du denkst dir so, warum habe ich mir das angeguckt? Versteht ihr, der Heilige Geist signalisiert plötzlich Dinge in deinem Leben. Oder wenn wirklich Sünde in deinem Leben da ist. Ich sage ja nicht, dass Fernsehen gucken Sünde ist. Aber wenn Sünde in dein Leben kommt, dann muss etwas falsch bei dir sein, wenn nicht sofort der Heilige Geist in deinem Leben ausschlägt. Wenn du nicht betrübt darüber bist, über das, was du getan hast, dann ist etwas nicht normal in dem Leben eines Christen, wenn es da nicht hingeht. Wisst ihr, die Erfahrung in dem Dienst, den ich schon länger habe, und weil ich gerade auch mit vielen, gerade eher mit jungen Menschen natürlich auch zusammengearbeitet habe, aber auch mittlerweile auch in unserer Gemeinde, wo wir sind, wenn wir mit unseren Schäfchen auch arbeiten, dann ist es so, dass mir das Recht gibt. Aber es ist gar nicht entscheidend, dass meine Erfahrungen mir Recht geben. Es ist entscheidend, dass das Wort Gottes mir Recht gibt an dieser Sache. Bei dem einen von euch mag das vielleicht so sein, dass du immer noch mit einigen Dingen kämpfst. Vielleicht ist es der Alkohol. Bei dem anderen ist es der Nikotin, Spiel, Habsucht. Vielleicht geht es dir immer wieder darum, ich möchte gerne Aufmerksamkeit, ich möchte Bestätigung in meinem Leben. Einigen fällt es schwer, nüchtern zu bleiben. Und ich möchte sagen, die einzige Sucht, jetzt reden wir erstmal nur von Süchten, ich habe noch nicht direkt Sünde jetzt attackiert, häufig führen Süchte zu Sünden. Die einzige Sucht, die in Ordnung ist, ist die Sehnsucht nach Gott. Das ist die einzige Sucht, die in Ordnung ist. Aber ich weiß, auch wenn ich euch noch nicht so direkt kennengelernt habe, ich kann mir das unglaublich gut vorstellen. Hier wird es bestimmt einige geben. Einer kämpft vielleicht mit Jähzorn, der nächste mit Wut, der andere ist neidisch, der andere hasst vielleicht jemanden. Da gibt es Eifersucht, da gibt es Selbstsucht. Andere, die gerne ihre Geschwister schnell verurteilen und sofort den Finger erheben. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, Daniel, diesen Kampf der Sünde kenne ich sehr gut. Der geht schon jahrelang durch mein Leben hindurch. Und ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht, davon wegzukommen. Ich habe das Gefühl, als würde ich permanent immer auf dem gleichen Fleck stehen. Vielleicht kennt ihr diese Laufbänder, wo man auf einem Laufband läuft und aber nicht vom Fleck kommt. Und vielleicht fühlst du dich genauso, gerade in deinem christlichen Leben, dass du das Gefühl hast, ich komme einfach nicht vom Fleck. Ich versuche zu laufen, ich versuche Kraft darin zu investieren, aber ich schaffe es einfach nicht, gegen die Sünde anzukämpfen. Was ist bloß mit meinem Leben los? Und die Frage, die sich in deinem Leben stellt, wer ist schuld an diesem Konflikt in deinem Leben? Wer ist daran schuld, dass du nicht von der Stelle kommst? Und vielleicht ist es ja so auch für dich, so wie Paulus das in seinem Predigtext sagt, So übrigens die Ausgangsfrage, ist der Kampf gegen die Sünde aussichtslos? Vielleicht sagst du genauso wie Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und jetzt kommt es vielleicht. Vielleicht hast du ein Wollen. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen gelingt mir nicht. Und vielleicht ist deine Frustration mittlerweile schon so groß, dass du das Folgende hier sagst, nur wortwörtlich, vielleicht würdest du es in anderen Worten ausdrücken, aber du sagst, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Kennst du das? Ich kenne das. Es ist vielleicht nicht die Worte, die ich benutzen würde. Manchmal würde ich mir wünschen, endlich komplett für immer frei zu sein. Und darf ich euch was sagen? Eigentlich ist jeder von uns frei. Aber die Problematik ist das Fleisch. Die werden wir uns angucken. Bist du schon mal an diesem Punkt gewesen, dass dich die Sünde einfach krank macht? Kennst du das? Darf ich dir Mut machen? Paulus kennt das auch. Paulus weiß das ganz genau und ich weiß das heute selber ganz genau. Aber ich muss dir die folgende Frage stellen, denn ohne diese Frage, und wenn du sie nicht für dich beantwortest, ist der Kampf aussichtslos. Möchtest du wirklich frei werden? Wisst ihr, ich habe einige Geschwister bei uns in der Gemeinde, ich will nicht, werde das auch nicht mit Namen benennen, aber das ist so die Erfahrung, die man so sammelt. Es gibt wirklich Geschwister, die halten an der Sünde fest, die wollen sie gar nicht loswerden. Ich will euch mal so ein Beispiel geben, da gibt es zum Beispiel jemanden, muss nicht jetzt aus unserer Gemeinde sein, mal so als Beispiel, da ist jemand, der immer wieder sagt, die Menschen haben mir so wehgetan. Und auch vielleicht die Geschwister in der Gemeinde haben mir so wehgetan und wieder schmierst du das jemand aufs Brot und wieder schmierst du es jemand aufs Brot. Wenn man dann sagt, hat der Jesus nicht gesagt, du sollst deinem Bruder, deiner Schwester vergeben? Warum hältst du immer noch daran fest? Ja, aber Daniel, du weißt doch gar nicht, was sie mir angetan haben. Ich sage, ja, bestimmt. Kannst du mir gerne erzählen, was da los ist? Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus sagt, vergib deinem Bruder, vergib deiner Schwester. Wie häufig? 7x70. Aber nicht nur 490 Mal, sondern immer. Manchmal sind Menschen so nah, weil sie sagen, an sich will ich es zwar loswerden, aber ich kann es einfach nicht. Und wisst ihr, bei solchen Gesprächen sage ich sehr häufig, tut mir leid, wenn ich dir das sage. Das stimmt aber nicht. Du sagst, du kannst es nicht. Ja, von dir aus kannst du es auch nicht. Aber willst du dafür den Heiligen Geist zu einem Lügner in deinem Leben machen, der dir jegliche Kraft gegeben hat, gegen Sünde anzukämpfen? Meint ihr, Gott hat euch nur einen halben Heiligen Geist gegeben oder nur ein Viertel oder ein Drittel oder was auch immer? Gott hat seinen Heiligen Geist. Ganz klar, wir glauben an einen trinitären Gott, hat er in dich hineingelegt. Der kann kämpfen. Und die Frage ist halt, wie gibst du dich dem hin? Das Wollen, gegen die Sünde zu kämpfen, muss vorhanden sein. Auch wenn uns das Vollbringen nicht immer, dass wir es nicht schaffen. Aber wisst ihr, das Vollbringen ist auch nicht bei uns das Wichtige, sondern das Vollbringen macht der Herr Jesus. Und wisst ihr, das ist so, ich habe das gerade mit meinem Tata auch gerade auf der Fahrt auch besprochen. Alle guten Dinge, die geistlich in meinem Leben passieren, das war nicht ich. Das war der Herr Jesus in meinem Leben. Alle Dinge, wo ich mich für Sünde in meinem Leben entschieden habe, das war ich. Versteht ihr das? Die Sache ist halt, wenn ich einmal vor Gott stehen werde, und ich gehe davon aus, wenn wir glauben, werden wir nicht gerichtet werden, aber ich habe einmal vor diesem Gott einmal Rechenschaft abzulegen, und zwar über jedes unnütze Wort, was ich jemals gesprochen habe. Was werde ich diesem Gott sagen? Das waren meine Taten, die ich getan habe. Aber wann auch immer dann stand, Mensch, da hast du jemandem geholfen, da hast du jemanden mitgetragen, da hast du jemanden erbaut in seiner Phase, wo er gerade war, da hast du durch ein Wort, hast du gut zu ihm gesprochen, dann kann ich sagen, das war ja nicht ich, das war der Herr Jesus. Aber die Frage ist, ist der Kampf gegen die Sünde aussichtslos? Und ich möchte ganz klar diese Antwort geben, nein. Aber um diese Frage richtig anzugehen, und deswegen gucken wir uns das auch an, was in diesem Predigttext hier steht, ist erstmal eine Frage, die du für dich klären musst, und zwar, wer bin ich eigentlich? Mit dieser Frage beginnt erst der Kampf. Und bei einigen habe ich das gemerkt, die auch diesen Kampf jetzt wieder mit Feuer kämpfen wollen, lag es genau daran, weil sie nicht mehr wussten, wer sie sind. Und daran möchte ich euch heute erinnern. Wer bin ich eigentlich? Bisher, dieser Text wurde so häufig von Theologen untersucht und die Frage wurde gestellt, kann denn ein Paulus so etwas schreiben? Das passt doch überhaupt gar nicht zum christlichen Leben zusammen. Wie kann er von sowas sprechen, dass ein wiedergeborener Christ noch immer unter die Sünde verkauft ist? Ist es nicht gerade das gewesen, was der Herr Jesus an dem Kreuz von Golgatha getan hat? Dass er uns losgekauft hat von der Sünde, von dem Fluch, der auf uns war, von Gottes Zorn, der über jeden Einzelnen war? Wie kann er denn dann noch davon sprechen, dass man zwanghaft der Sünde gehorcht? Ich bin mir sicher, dass Paulus ganz klar davon spricht, dass er von einem Leben als Christ spricht. Zwei Ansatzpunkte dazu. Als erstes können wir sehen, das ist nur für diejenigen, die sich auch vorher mit dem Text mal auch beschäftigt haben, vielleicht kennen ja auch einige den Text richtig gut, in 7 bis 13, in Kapitel 7, die Verse 7 bis 13, schreibt Paulus die ganze Zeit in der Vergangenheit. Er spricht, was einmal war, dass das sozusagen die Sünde geoffenbart worden ist, aber alles in der Vergangenheit. Aber ab Vers 14 benutzt Paulus die Gegenwart. Das sagt er deswegen, weil er sagt, auch ich, Paulus, kämpfe heute einen richtig krassen Kampf. Und wir denken manchmal, Paulus, wow, wer kann sich mit Paulus vergleichen? Also wirklich, Jesus steht an höchster Stelle, aber Paulus, unser Superheiliger, so wollen wir fast sagen, Paulus weiß ganz genau, in mir wohnt auch etwas, in mir wohnt mein Fleisch. Aber ich muss jeden Tag muss ich dieses Fleisch in mir wieder neu kreuzigen. Paulus ist nicht anders als wir. Er hatte jeden Tag diesen Kampf gegen die Sünde zu kämpfen. Und das ist dieser Kampf, den du sicherlich auch heute kennst. Kennt ihr irgendeinen hier? Ich weiß nicht, gibt es einen, der, nachdem er sich bekehrt hat, nie wieder gesündigt hat? Könnt ihr mal kurz Hände heben einmal? Wenn das so ist, freue ich mich ganz doll für dich, weil das Potenzial ist so, der Heilige Geist gibt uns alles, was es zu tun gibt, das gibt es. Aber ich glaube, selbst der Herr Jesus hat gesagt, Ehebruch findet schon in den Gedanken statt. Manchmal denke ich mir, dass Gedanken schon einzelne Sachen, wo ich manchmal über jemanden nur einen Gedanken gezürnt habe, da habe ich mich schon stark versündigt. Tatsächlich weiß er, der Apostel Paulus, dass in ihm, das heißt er als Person, nichts Gutes wohnt. Doch weil Paulus weiß, dass er ein wiedergeborener Christ ist, weiß er, dass etwas Gutes in sein Leben hineingelegt hat. Aber er ist ein verlorener Sünder und realisiert, er braucht Jesus Christus ganz dringend in seinem Leben. Ein Ungläubiger hingegen, der weiß meistens gar nicht, dass er verloren ist. Aber die, die wir glauben, wir kennen das vielleicht. Wir wissen halt, wie verloren wir waren und wie schön es ist, dass der Herr Jesus, unser Heiland, uns gefunden hat. Aber was soll ein Ungläubiger sagen? Ihm fehlt Erkenntnis. Er hat den Heiligen Geist noch nicht in seinem Leben. Er kann nicht das ergreifen, was ein Christ ergreifen kann. Römer 12 zum Beispiel sagt, da schreibt uns Paulus, dass wir durch den Heiligen Geist eine neue Gesinnung in unserem Leben bekommen. Ohne diese neue Gesinnung kannst du das gar nicht wissen, dass du verloren bist. Deswegen sehen wir das doch, wenn wir rausgehen, wenn wir evangelisieren, wenn wir mit den Menschen über Jesus sprechen, dass viele Menschen uns doch sagen, ich bin so ein guter Mensch. Ich habe doch so viele gute Dinge getan. Ich habe gerade erst gestern habe ich einer Oma über die Ampel geholfen. Bin ich nicht gut? Aber wenn du den Herrn Jesus wirklich ergriffen hast, dann weißt du, selbst wenn es nur eine Sünde in deinem Leben war, das hat den Herrn Jesus letzten Endes an das Kreuz von Golgatha gebracht. Da ist nichts Gutes. Und wenn ihr Römer 3, wenn ihr das ordentlich gelesen habt, wird uns Paulus das genau sagen, dass da nichts Gutes ist, aber dann, dass durch den Herrn Jesus Christus die Herrlichkeit uns gegeben worden ist. Ich möchte auf diese Frage jetzt zurückkommen. Wer bin ich wirklich? Ich habe diesen Text mehrmals gelesen und ich glaube, dass Paulus uns diesen Text schreibt, weil er sagt, ihr sollt eure wahre Identität kennenlernen. Ihr sollt kennenlernen, wer ihr seid, weil wenn ihr das nicht versteht, dann macht es auch gar keinen Sinn, dass du gegen die Sünde ankämpfst, weil was gibt dir dann in deinem Leben Identität? Auf der einen Seite schreibt Paulus, dass wir uns mit Gottes Gesetz, das heißt mit seinem Wort, dass wir uns damit identifizieren. Ein Christ weiß, dass dieses Gesetz Gottes geistlich ist, weil es ja schließlich von Gott kommt. Es ist von Gott selbst gekommen. Aber wir erstmal, wir sind nicht Gott. Wir sind an erster Stelle erstmal fleischlich gewesen. Eben nicht geistlich, weil nur Gott Geist sein kann. Aber spannend, wenn dieser Gott uns seinen Geist gibt. Aber ich hoffe, dass du heute diesen Wunsch in deinem Herzen hegst, dass du sagst, ich möchte heute unbedingt kämpfen, ich möchte diesen Kampf kämpfen. Und der Predigttext sagt, das muss in dir vorhanden sein. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Doch wer bin ich wirklich, auch als Christ? Paulus schreibt, Fleisch und Geist, beides ist in mir vorhanden. Sind wir schizophrene Menschen? Wechsle ich irgendwie jeden Tag wieder neu meine Haltung? Wohnen zwei Naturen in mir? Kann ich je nach Laune und Situation mich einfach wechseln, wie ich lustig bin? Was bin ich? Wer bin ich? Und nochmal, alles, was aus Geist ist, das ist aus Gott. Ich bin neu geboren worden durch den Glauben an Jesus Christus. Und Gottes Geist ist in mir. Das Fleisch wiederum, das ist irdisch und es ist vergänglich und es ist negativ. Wie kann es also sein, dass wenn ich bei meiner Bekehrung aus Geist geboren wurde, immer noch Fleisch bin und immer noch sündige? Paulus schreibt doch schließlich im 2. Korinther, wenn ihr das kennt, Kapitel 5, Vers 17. Ich guck mal, habe ich den hier mit drauf? Ja. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Oder in anderen Worten, wenn du wiedergeboren worden bist, dann bist du eine ganz neue Schöpfung. Also wie kann das dann sein, dass ich immer noch sündige? Und es geht hier nicht um deinen physischen Körper, sondern es geht darum, dass wir deswegen aufgrund der Sünde der Vergänglichkeit unterworfen sind. Ich fand das mal ganz spannend. Als Paulus diesen Text geschrieben hat, wird er wahrscheinlich an einen gewissen Volksstamm gedacht haben. Und das ist ganz spannend. MacArthur und auch Spurgeon haben hier dazu Auslegungen zu diesem Brief geschrieben und haben sich gefragt, was meint Paulus hier genau mit Fleisch und welche Auswirkung hat das Ganze? Paulus mag wahrscheinlich an einen Volksstamm gedacht haben, die in der Nähe von Tarsus gelebt haben. Paulus ist öfter dorthin gereist und die Menschen dort in Tarsus, die haben die Menschen auf eine richtig grausame Weise bestraft. Menschen, die einen Mord begangen haben. Wenn sie herausgefunden haben, wer dieser Mensch war, wer diesen Mord begangen hat, haben sie diese Leiche genommen und haben sie ihn auf den Rücken angebunden. Und zwar so fest, dass er davon dem nicht mehr loskommen konnte. Jetzt ist es so, dass natürlich auch langsam das Verfaulen eintritt und dann wiederum den Menschen betrifft, an den das angebunden worden ist. Dieser Mensch stirbt letzten Endes deswegen, weil diese Leiche auf seinem Rücken mit angebunden wurde. Und es führte zu einem äußerst grausamen Tod. Und wisst ihr was? So ist das mit der Sünde. Die Sünde ist auch an uns rangebunden. Und wir haben alle einen Todesleib und jeder von euch weiß, es ist immer traurig, wenn jemand diese Erde verlassen muss. Immer traurig. Gott selbst hat ein Ablaufdatum für einen jeden Menschen gegeben. Für den einen früher, für den anderen später. Jeder muss einmal sterben. Aufgrund von Sünde. Das ist die Realität. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir den Kernpunkt dieses Predigttextes verstehen. Dass er sagt, aufgrund dieser Tatsache brauchst du den Herrn Jesus Christus. Weil auch wenn dein Körper irgendwann zerfällt, wirst du einen Auferstehungsleib in der Ewigkeit bekommen. Das hat der Herr Jesus für dich am Kreuz von Golgatha vollbracht. Doch wenn der Herr Jesus jetzt alles für mich vollbracht hat und trotzdem die Sünde an mir hängt, ob ich es will oder nicht, könnte mir doch der Gedanke kommen, Daniel, dann kann ich doch einfach sündigen, wie ich will. Ist doch letzten Endes egal, ich bin jetzt bekehrt und so weiter, dann macht das ja auch nichts mehr aus in meinem Leben. Vielleicht könntest du dir auch sagen, und ich bin davon überzeugt, dass einige Menschen früher abgerufen werden, weil Gott sie vor anderen Sünden bewahrt. Das nehme ich zum Beispiel aus dem 1. Korinther 11 ganz klar für mich heraus. Das ist die Frage. Ob du vielleicht früher abgeholt wirst aufgrund von Sünde, weil der Herr dich vielleicht davor bewahren möchte. Ich meine, es wäre schön, das ist mein Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass der Herr Jesus jetzt wiederkommen würde. Ich würde es mir wünschen, weil dann ist der Kampf der Sünde vorbei. Dann kann ich endlich meinen Herrn und Heiland in seiner Herrlichkeit sehen. Dann kann ich endlich das sehen, was ich mit meinem Herzen geglaubt habe. Dann weiß ich, dann ist kein Leid mehr da. Dann gibt es kein Geschrei und auch der Tod wird nicht mehr sein. Es wäre schön. Doch Realität, solange der Herr Jesus noch auf sich warten lässt, werden wir hier auf dieser Erde sein mit einem Missionsauftrag. Und zwar, dass wir rausgehen sollen in die Welt, dass wir zu Jüngern machen sollen, dass wir sie taufen sollen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie alles lehren sollen, was der Herr Jesus uns gelehrt hat. So lange noch. Aber so lange werden wir auch einen Kampf gegen die Sünde führen. Ich möchte das sagen, wir haben eben gerade auch schon so ein bisschen über den Krebs gesprochen. Wisst ihr, wenn ich wüsste, dass ich heute eine Krebsdiagnose bekomme und der Arzt sagt mir, so können Sie den Krebs in sich langsam töten, dann würde ich doch, wenn ich die Möglichkeit hätte, diesen Krebs in mir am liebsten töten, oder? Das ist genau Paulus' Logik hier. Er sagt, wenn die Sünde in dir ist, warum tötest du sie dann nicht? Römer 8, 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst, und was sagt er hier, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn wir diese Frage nun klären, wer du jetzt wirklich bist, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann darfst du das Folgende wissen. Du bist aus Geist geboren worden und du bist ein wahrhaftiges Kind Gottes. Und für mich war das damals so schwierig, etwas zu begreifen. Eine Sache, die mir wirklich aber so geholfen hat, als hätte es wirklich Klick gemacht, auch im Kampf gegen die Sünde. Und zwar, dass ich mich nicht mehr mit der Sünde identifizieren muss. Ich bin nicht mehr Daniel der Sünder, sondern ich bin Jesus Christus in Daniel. Ich bin nicht mehr der alte Daniel. Ich bin nicht mehr derjenige, der seine Identität damals in Videospielen, Stolz und Anerkennung oder anderen Dingen gefunden hat. Nein, ich bin durch Jesus Christus eine ganz neue Schöpfung geworden. Und Christus Jesus wahrhaftig wohnt in mir. Und wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann ist der Herr Jesus Christus auch in deinem Leben. Und das ist das, was dir Identität gibt. Du bist nämlich nicht mehr dieser alte Sünder, sondern Christus hat dir eine ganz neue Identität darin gegeben. Und wisst ihr, ich fand das so spannend. Ich habe das hier, habe ich das mal mit reingenommen. Das passt so gut auch als Bild. Auf dem Papier und auf meinem Personalausweis bin ich Daniel Rosenberg. Aber in Wirklichkeit müsste unter meiner Nationalität stehen Kind Gottes. Und meine Identität ist Jesus Christus. Versteht ihr das? Weißt ihr, meine neue DNA in Christus Jesus ist Christus Jesus. Und wisst ihr, das ist für mich auch so wichtig. Ich würde natürlich sagen, hier auf Erden, ich bin ein Zinto. Ich bin auch irgendwo Deutscher, klar. Aber im Himmel ist das nachher egal. Weil die Bibel sagt ganz klar, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, wir sind alle eins in dem Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Identität. Versteht ihr das, wenn Paulus zum Beispiel das im 1. Korinther 12, Vers 13 sagt? Paulus hilft uns dabei und sagt, wenn du deine Identität kennst, dass der Jesus in dir wohnt, das wird dir helfen, auch diesen Kampf zu kämpfen. Er hat dir etwas gegeben. Der Heilige Geist ist in dir drin. Und so wirkt dieser fast aussichtslose Kampf gar nicht mehr so aussichtslos. Und wisst ihr, was schön ist? Ihr müsst diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Wisst ihr, hier sind noch andere, die die Identität von Jesus Christus angenommen haben. Wisst ihr, warum Paulus immer wieder schreibt? Das schreiben aber auch andere, auch unter anderem auch Johannes in seinen drei Briefen. Wie wichtig Gemeinschaft ist, untereinander, einander zu lieben, einander helfen. Galater 6,2 habe ich eben angesprochen, einander helfen, die Lasten zu tragen. Hier sitzen Kinder Gottes. Und Kinder Gottes haben den Auftrag, einander zu helfen, diese Sünden auch zu kämpfen. Mit der neuen Gesinnung habe ich Lust an dem Gesetz. Mit der neuen Gesinnung habe ich Lust an dem Worte Gottes. Hättest du mir dieses Wort vor 15 Jahren zum Beispiel vorgehalten, hätte ich es nicht interessant gefunden. Ich hätte vielleicht gesagt, kenne ich von meiner Kinderstunde so ein paar Geschichten. Aber wisst ihr, was für eine große Wonne das ist, morgens aufzustehen. Klar, auch ich habe meine Kämpfe morgens. Bin auch nicht immer so, dass ich gleich sage, ich kann mich sofort hinsetzen. Aber was meint ihr, wenn ihr dann sagt, Herr Jesus, du kannst mir das Wort heute durch den Heiligen Geist aufschließen. Erquicke mich dort, wo ich es brauche. Schenk mir neue Weisheit. Du kannst das tun, mein Herr und Heiland. Und plötzlich habe ich Lust an dem Wort, weil ich den Herrn Jesus sehe. In all seiner Herrlichkeit, mit all den Ermahnungen, mit den Ermutigungen, alles, was dazugehört. Aber ich sehe ihn. Und wisst ihr, wenn ihr den Römerbrief genau kennt, Römer 8 gleich hinterher, es wird nur um Gnade über Gnade danach gehen. Keine Verdammnis mehr für die im Geiste, Freiheit vom Gesetz der Sünde und dem Tod. Das ist so schön, wenn wir das lernen, was der Herr Jesus für uns vorbereitet hat. Aber kommen wir zu dieser nächsten Frage jetzt, wo ich weiß, meine Identität ist in Christus. Das ist meine Identität. Wie kämpfe ich diesen Kampf? Jetzt geht es darum, um das Wie. Und vielleicht sagst du, Daniel, ich verstehe das. Ich verstehe das, wenn ich an den Herrn Jesus Christus glaube, dass Jesus in mir ist. Aber warum sündige ich dann noch? Wie kann das denn sein? Ich dachte, Jesus ist sündlos gewesen. Wieso kann ich nicht sündlos in meinem Leben sein? Und vielleicht ist es genau dieser Schrei, den du auch ausschreist, wie Paulus es gesagt hat. Wer erlöst mich aus diesem Todesleib? Ich möchte aber auch denjenigen gerne ermahnen wollen heute, der denkt, ich habe den Kampf schon im Griff. Vielleicht denkst du auch, ich bin so ein guter Christ und ich habe das schon richtig gut geschafft, ich bin richtig weit gekommen. Stell mir das vor, jemand hat gesagt, ich habe endlich diese Sucht, zum Beispiel gegenüber dem Alkohol, habe ich endlich ablegen können, ich war das. Und dann, pass auf, denn Hochmut kommt vor dem Fall, sagt die Bibel. Ich freue mich für dich, wenn du frei davon geworden bist, aber dann stell's bitte richtig, der Jesus hat das in dir geschaffen. Und ich freue mich, wenn du bis zur Wiederkunft Jesu oder bis er dich abruft, du sagen kannst am Ende, ich bin davon frei geworden. Freue ich mich ganz doll für dich. Ich erlebe eigentlich eher etwas anderes in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, umso mehr ich auch im Glauben gewachsen bin, aber das kann ich genauso unterschreiben, was der Timothy Keller damals gesagt hat. Ist übrigens auch schon beim Herrn jetzt. Aber er sagte mal, je reifer wir werden und je mehr geistlichen Durchblick wir bekommen, desto mehr sehen wir Sünde in unserem Herzen. Und je heiliger wir werden, umso weniger heilig fühlen wir uns. Je heiliger wir werden, umso mehr leiden wir an unserer eigenen Unheiligkeit. Ich finde, da hat er vollkommen recht. So sehe ich das in meinem Leben. Viele würden vielleicht sagen, Daniel, du wandelst doch mit dem Herrn Jesus. Das ist doch eine schöne Sache. Aber ich kann euch nur sagen, manchmal nur eine Kleinigkeit in meinem Leben, die bringt mich manchmal echt so zum Verzweifeln, so zu einer Trauer auch. Und manchmal denke ich mir auch so, Mensch, warum das Ganze noch? Ich wünsche es mir so sehr, dass der Jesus endlich erlöst. Es ist wichtig, dass wir Paulus verstehen und dass wir auch ihn verstehen. Er hat auch ein richtiges Elend hier. Was meint ihr, diese Worte, da denkt man doch so, das kann doch gar nicht Paulus geschrieben haben. Der seinen Herrn und Heiland so groß gemacht hat, wieso so ein depressives Kapitel? Wenn ihr Kapitel 8 liest, werdet ihr sehen, völliges Freudenkapitel. Aber ich habe mir gerade dieses Kapitel rausgesucht, weil das kennen wir als Christen. Doch ohne die Tatsache, dass wir das Evangelium damals verstanden haben, dass wir verloren sind und dass wir den Herrn Jesus Christus brauchten, hat sich etwas verändert. Wer an sich selbst heute zweifelt oder gar verzweifelt, möchte ich dir sagen, der wird Befreiung und Hoffnung gleichzeitig in dem Herrn Jesus erleben, wer sich ihm mit ganzem Herzen hingibt. Dein Blick soll sich immer auf den Herrn Jesus Christus richten. Haben wir nicht das eben gerade auch gesungen am Anfang? Richte den Blick nur auf Jesus. Das sollte dein Blick sein. Nicht darauf immer nach unten gerichtet oder auf die Sünde, sondern endlich, damit du diesen Kampf mal vorwärts kämpfen kannst, gucke immer nach oben. Betrachten nach dem, was droben ist. Aber gerade dieser Herr Jesus Christus fordert uns dazu auf, dass wir nicht mehr sündigen sollen und endlich im Geiste wandeln sollen. Und unser Auftrag hier auf Erden ist es, dass wir dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden. Ist es nicht das, was Heiligung ist? Ich möchte nochmal zum Krebs zurückkommen. Wenn der Arzt dir heute sagen würde, Sie können gegen den Krebs kämpfen, essen Sie keine Süßigkeiten mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du nach dieser Diagnose rauskommst, isst du keine Süßigkeiten mehr. Es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der es vielleicht noch tun würde, aber der Arzt sagt, essen Sie es nicht, dann wächst der Krebs auch nicht weiter. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dann würdest du es auch nicht mehr tun. Die Frage in deinem Leben ist, mit was fütterst du das Fleisch in dir? Paulus sagt zum Beispiel in Galater 6, da gibt er uns die Wahl. Das ist schon in Galater 5, glaube ich schon. Die Frage, sehe ich auf Geist oder sehe ich auf das Fleisch? Und wenn Gott dir ganz klar sagt, du sollst nicht mehr auf das Fleisch sehen, warum tust du es noch? Warum nährst du etwas, was dir eigentlich Tod gebracht hat? Möchte ich fragen, warum guckst du dir abends immer diese Serien an oder diese falschen Bilder auf deinem Computer oder auf deinem Handy? Warum bringst du dich jedes Mal selbst in Gefahren, wenn du mit Kollegen zusammenstehst oder mit Freunden, mit der Familie und wieder über jemand anderes lästerst? Warum tust du das? Warum vergibst du nicht einfach deinem Bruder, nachdem er sich an dir vielleicht versündigt hat? Hat Jesus nicht gesagt, dass du ihm vergeben sollst? Warum tust du das? Ich habe nie gesagt, dass der Kampf gegen die Sünde leicht ist. Er ist sicherlich schwer. Doch Jesus ist in dir. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich wieder in dieser Situation befindest, ruf dir noch einmal vor Augen, wer du wahrhaftig bist. Sag dir, ich bin ein Kind Gottes. Der Herr Jesus ist für mich an das Kreuz von Golgatha gegangen, hat sein heiliges Blut für mich vergossen, damit ich heute unter dem Vater stehen kann, als sein geliebtes Kind, transformiert durch den Heiligen Geist. Du kannst dich gegen die Sünde entscheiden. Und wenn du mir sagst, ich kann es nicht, dann würde ich aufpassen, weil der Heilige Geist dir jegliche Kraft geben kann, dagegen anzugehen. Wie sollte es anders sein, wenn wir uns Jesus anschauen? Jesus ist hier auf Erden gewandelt, er ist versucht worden, er ist durch viele verschiedene Dinge gegangen und er sündigte nicht einmal. Sagt das nicht Hebräer 4,15? Und wisst ihr, seine Kraft, so heißt es in der Bibel, ist in denen mächtig, die schwach sind, die nach ihm rufen. Ohne ein Wollen brauchst du nicht zu kämpfen. Und wenn du sagst, ich habe auch keinen Wollen, dann hinterfrage ich deine eigene Beziehung zu dem Herrn Jesus. Ich würde dir viel mehr raten, was für dich wichtig ist heute. Du solltest viel mehr auf deine Knie heute gehen. Du solltest heute Abend, eigentlich würde ich dir sagen, gleich nach diesem Gottesdienst, wenn das in dir vorhanden ist, dich irgendwo in ein Zimmer begeben, dich hinknien und du solltest dem Herrn Jesus das wirklich bekennen. Und soll ich dir was sagen? Die Bibel sagt, man kann sich nicht immer so in so eine Stimmung reinbringen, aber ehrlich gesagt, wenn das Wort so zu uns redet, dann weinst du darüber. Dann zerreißt du dein Herz für all das, was du getan hast. Und soll ich euch sagen, was der Herr Jesus danach gibt, wenn du das wirklich mit Herzen meinst? Dann wird er dir ein Wollen geben. Gott kann keine Sünde dulden und solltest du es auch nicht dulden, selbst wenn du auch mal fällst. Das Vollbringen magst du zwar nicht zu bewirken können, denn nur Gott kann letztendlich das Vollbringen schenken. Und das ist doch gut so, dass nur Gott das tun kann, weil sonst könntest du ja meinen, ich bin so ein toller Mensch. Nein, nur Gott alleine vollbringt das, den Kampf gegen die Sünde. Und ich möchte dir auch natürlich da Aufmerksamkeit erwecken, nicht stolz zu werden. Wir werden von der Bibel tagtäglich dazu aufgefordert, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und ihr kennt das vielleicht aus Epheser 6. Wir sollen jeden Tag das Schwert ausrüsten. Ja, das Schwert des Geistes. Hier. So viele Christen, die ich erlebe, die nicht am Tag das Wort lesen. Und dann irgendwie meinen, warum geht es mir nur so schlecht? Warum sündige ich die ganze Zeit? Ja, weil du nicht dein Schwert ausgerüstet hast. Du hast es nicht gelesen, ist doch kein Wunder. Und dann sagt vielleicht der Nächste, das heißt ja dann im Epheser 6, dann heb doch den Schild des Glaubens hoch. Aber wie soll ich denn noch den Schild hochheben, wenn ich gar keine Kraft mehr habe? Da kriegst du Kraft. Erstmal das Schwert, dann nimmst du den Schild und dann kannst du dem widerstehen. Der Satan ist natürlich trickreich. Der schießt seine Pfeile permanent ab. Ich bin starker Verfechter davon, dass wir das Heil nicht verlieren können, weil ich immer ganz klar sehe, dass diese Feuerpfeile an dem Helm des Heils und an dem Brustpanzer der Gerechtigkeit abprallen. Aber trotzdem, du nimmst Schaden als Christ, das sage ich dir ganz klar. Du musst dein Wort lesen. Und wenn du dich in so einer Situation befindest und sagst, ich habe so ein Problem mit der Sünde, dann fang wenigstens damit an, klein, demütig zu dem Herrn Jesus zu gehen, schon morgens zu sagen, Herr Jesus, du weißt, wie es in meinem Leben aussieht, aber ohne dich ist dieser Kampf aussichtslos. Bitte zeig mir heute in deinem Wort, kräftige mich, schenk mir, dass ich das Schwert ausrüsten kann. Und dann wird Kraft auch kommen, diesen Schild des Glaubens zu heben. Glaub mir das, das ist wirklich wahr. Gerade der Heilige Geist zeigt uns in der Schrift auf, dass es praktisch möglich ist, dass wir gegen die Sünde kämpfen können. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern wer lebt in uns? Sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Da ist der Knackpunkt dieser ganzen Geschichte. Und ich möchte auch langsam natürlich auch zum Schluss dieser Predigt auch kommen, aber was bedeutet das jetzt ganz praktisch für dein Leben? Es bedeutet als allererstes, du sollst im Geiste wandeln. Und wisst ihr, kennt ihr dieses Survival-Kit? Das gibt es ja überall, wo so verschiedene Dinge drin sind, falls noch was passiert, dass man da ein paar Pflaster hat und sowas. Es gibt auch sowas wie ein Survival-Kit des christlichen Glaubens. Es ist das Beschäftigen mit Gottes heiligen Wort, es früh zu lesen. Aber ein weiterer Teil dieses Survival-Kits ist, eine Beziehung zu dem Herrn Jesus zu haben. Wenn du keine Beziehung zu ihm hast, wenn du nicht mit ihm redest, stell dir vor, du würdest nur das Wort lesen, ist das so einseitig. Du sollst darüber nachsinnen und du sollst mit deinem Vater im Himmel darüber sprechen. Es ist eine lebendige Beziehung zu ihm, über ihn nachzusinnen, seine Schöpfung anzuschauen und sich durchgehend mit ihm zu beschäftigen. Ich sage immer eine Sache mit ganz großer Freude. Meine Frau, die beobachte ich manchmal. Das klingt ein bisschen komisch so. Manchmal sehe ich sie, wie sie einfach in den Horizont guckt, in die Schöpfung hinein. Und sie betet den Herrn Jesus an. Das ist eine so besondere Sache. Sie hat den Herrn Jesus so lieb. Und was meint ihr, wie lieb ich diese Frau habe, weil sie den Herrn Jesus so lieb hat? Eine wahrhaftige, intensive Beziehung zu dem Herrn Jesus zu haben. Egal, ob du Auto fährst, ob du gerade unterwegs bist, bei der Arbeit oder wo du auch immer bist, mit dem Herzen verbunden zu sein mit dem Herrn Jesus. Viele von euch werden heute sagen, ja Daniel, kann ich unterschreiben, danke, Amen. Und dann gehst du nach Hause und dann ändert sich nichts. Das ist furchtbar. Und nimm mir das nicht übel, ich freue mich immer, wenn jemand mir sagt, danke Daniel, die Predigt hat mir geholfen. Es freut mich immer, ich verweise immer darauf, dass der Herr Jesus, ganz klar, das kann nicht ich tun. Das ist ganz heftig, also wirklich wichtig für mich. Ich freue mich aber viel mehr, und das muss ich nicht hören. Das muss mir keiner sagen. Aber ich freue mich viel mehr, wenn ein Sünder wirklich auf seine Knie geht und vor dem Gott bekennt. Und sich in seinem Leben dann etwas verändert. Ich würde mich freuen, in der Ewigkeit einige von euch oder die meisten eigentlich hoffentlich von euch zu sehen und einfach zu sehen, große Dinge sind passiert. Die einzige Sucht, die ich euch vorhin gesagt habe, die so wichtig ist, das ist die Sehnsucht nach Gott. Glaube an den Herrn Jesus und deine Sehnsucht wird wachsen. Aber wisst ihr auch eine Sache, diese Gemeinschaft zwischen euch, die ist wichtig. Ich fand das schön, dass ihr eure Jugendtreffs habt, eure jungen Erwachsenen. Ich habe das vorhin nur gesehen, eure ganzen Treffs, auch für die Teenies. Kultiviert das. Habt Gemeinschaft miteinander. Habt Gemeinschaft, ich gehe davon aus, dass ihr alle Brüder seid. Habt Gemeinschaft untereinander. Helft euch gegenseitig, den Weg ordentlich zu gehen. Habt die Gemeinschaft hier in dieser Gemeinde. Trefft euch so häufig wie möglich. Wenn du ein Problem mit der Sünde hast, dann habt ihr euren Ältesten dort, euren Diakon. Den lieben Christian, vertraut euch einander an, helft einander. Richtige Seelsorge auch gegen diese Dinge anzugehen. Wenn du weißt aber auch, dass mein Smartphone, was mich immer wieder knechtet, zu viel Zeit am Smartphone, zu viel Sucht vielleicht darunter oder vielleicht auch andere Dinge, wo du dich dann knechten lässt, schmeiß das Smartphone weg. Mach ich ernsthaft. Wenn es deine Kollegen sind, die immer wieder zum Lästern kommen, meide den Kontakt zu ihnen und spreche in den richtigen Situationen mit ihnen über Jesus. Habe ich mir einen Raum rausgesucht, wo ich mich ganz alleine mit der Bibel hinsetze, aber dann doch, wenn die Möglichkeit sich ergeben hat, dann über den Herrn Jesus zu reden. Wenn du Zornausbrüche hast, pack dir hier ein Armband hin, wo nochmal steht, was der Herr Jesus für dich getan hat. Guck einmal aufs Armband und dann lass mir den Zorn erstmal ein bisschen runterkommen. Erinnere dich an das Wort Gottes und töte deine Glieder, dieses Fleisch in dir. Töte dieses hässliche Geschwür der Sünde. Aber lass mich dieses noch sagen, ein wahrhaftiger Kampf kann nur mit wahrhaftiger Buße beginnen. Erst wenn du wirklich darüber weinst, über deine Sünde, sie bekennst, du das metaphorisch, bildlich gesehen, dein Herz zerreißt vor den Herrn, ihn um Entschuldigung bittest, um all diese Dinge, und dem Herrn Jesus die Wege anbefiehlst, dann wirst du frei werden. Das ist der Beginn davon. Es geht gar nicht anders. Und vielleicht bedarf es deswegen aber auch heute für dich eine harte Ermahnung, die ich heute aufgrund der Bibel ganz unverblümt ausspreche. Ja, wir sollen uns regelrecht, so heißt es im 1. Petrus 5,8, sollen wir uns unter eine mächtige Hand, und zwar Gottes Hand, sollen wir uns demütigen. Du sollst deine Sünden bekennen, bereuen und von deinem Weg der Sünde umkehren. Demütige dich noch heute, mein Kind, wenn du dich gegen Gott versündigt hast, denn letzten Endes, alle Sünde ist nicht für dich oder gegen jemand anderen, an erster Stelle immer gegen Gott. Und das ist das, was passiert bei vielen Christen, dass sie irgendwann den Geist in sich dämpfen, das ist 1. Thessalonicher 5,18, glaube ich, dass dann irgendwann der Geist immer weniger wird in deinem Leben. Und das ist wichtig, dass du eine lebendige Beziehung bereithältst zum Vater hin. Werde dir bewusst, wer der Herr Jesus ist, dass du ein geliebtes Kind von ihm bist, dass du aber auch jetzt mit ihm alles bekommst durch den Heiligen Geist, um Nein zu sagen und darüber zu staunen, wer der Vater wahrhaftig ist. Und ich möchte damit auch enden. Wir haben auch schon ein bisschen Zeit. Es bedarf Gottes Führung. Es bedarf das Wort. Ihr lieben Gotteskrieger, ihr seid Gotteskrieger. Ich möchte euch sagen, dieser Kampf gegen die Sünde ist damit verbunden, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal fallen. Das mag das ein oder andere Mal sein, dass du sagst, ich habe den Kampf schon wieder verloren. Aber ich möchte euch eine Tatsache sagen, die mir ganz wichtig geworden ist im Kampf gegen die Sünde, auch gerade auch in der Seelsorge, auch mit anderen, zu sagen, diesen Kampf hast du verloren. Aber die Schlacht, den ewigen Krieg, den hat der Herr Jesus schon längst schon geschafft. Und das tat er darin, und das ist auch mein Schlusswort, weil ich immer zu dem Herrn Jesus führen möchte. Das hat der Herr Jesus an dem Kreuz von Golgatha erwirkt. Wenn du den Herrn Jesus heute nicht kennst, dann ist heute Zeit. Heute ist Zeit, den Herrn Jesus kennenzulernen. Du musst ihn heute kennenlernen. Du musst wissen, wer er ist. Er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Und er verändert einfach alles in deinem Leben. Das, was dir vielleicht hier auf Erden wichtig ist, das verfällt nachher im Angesicht von ihm. Aber du brauchst ihn. Und ich bin ganz sicher, du weißt heute ganz genau, so wie ich es heute weiß, die Sünde nagt, aber der Herr Jesus wäscht rein. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und jetzt würde ich gerne noch einmal mit uns beten, einmal zum Ende. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, keiner ist so groß, wie du es bist, Herr. Keiner so mächtig, keiner so ewiglich, wie du es bist. Niemand ist jemals mit dir zu vergleichen. Keiner ist größer, gewaltiger, herrlicher, gnädiger, barmherziger, gütiger. Keiner kann so sein, wie du es bist. Und doch bist du selbst zu uns gekommen, bist Mensch geworden, Jesus Christus. Und du wolltest uns erlösen von all dem, von der Macht der Sünde her, von dem Tod. Und Herr, es ist immer traurig, wenn wir das Werk des Kreuzes treten, weil wir uns für Sünde entschieden haben. Mögest du wirklich, Herr, uns vergeben darin, wenn wir gegen dich gesündigt haben. Ich möchte dich für meine Brüder und Schwestern dich darum bitten, Herr, dass du ihnen heute nochmal neu aufzeigst, Herr, dass es nichts Besseres gibt, als dich zu kennen, Herr, dich im Leben zu haben. Und wenn da jemand ist, Herr, der immer noch mit Sünde so sehr zu kämpfen hat oder schon vielleicht dabei ist, aufzugeben, bitte fach dieses Herz nochmal neu an mit deinem Feuer, Herr, durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass du uns die Kraft dazu gibst, wirklich zu wollen, gegen die Sünde zu kämpfen, wirklich dir ähnlicher zu werden, was unser Lebensziel ist, die Heiligung, Herr, und dass wir mit Herzen dich erheben wollen. Denn dir alleine, mein Herr und Heiland, Jesus Christus, dir sei Lobpreis, Dank und Anbetung für all dies. Und zwar bitten wir all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.